Das sind einfach so viele Menschen. Das ist ein Dschungel, aber ein Großstadtdschungel, ein Concrete-Jungle. Und ich gehöre in den richtigen Dschungel. Ich gehöre in die Savanne, ich gehöre raus in die Natur. Das habe ich ganz klar gemerkt. Und aus dem Nichts.
Also es war wirklich wie so ein Krimi-Film. Ich weiß auch nicht, kamen 5 Sicherheitsbeamte und Beamtinnen und umzingelten mich. Und ich habe mich auch so gefühlt, als hätte ich eine Bombe in der Hand. So.
Es war mucksmäuschenstill. Ja. Keine Ansage, keine Musik, kein Geflüster, kein gar nichts. Es war ruhig.
Irgendwie auch die Koffer, die da rollen, sind da leise. Irgendwie ist da wirklich...
Das war total irre. Und das ist halt eben das, was Japan halt eben auch so ein bisschen halt auch ist, wenn du halt in...
Nicht
in,
nur ein bisschen,
in,
absolut.
...in Tokio bist. Aber es ist ruhig.
Wow, hallo zu einer neuen Abenteuerhappen-Folge. Hm?
Konnichiwa. Abenteuerhappen-Folge keine Ahnung, das haben wir irgendwie
das
mal
vor... Das hört sich so an, als hätten wir das vor 5 Jahren das letzte Mal gemacht.
So fühlt es sich an, aber ich glaube, vor 5 Jahren haben wir es ungefähr gegründet und seitdem haben wir viele aufgenommen und lange keine mehr. Denn wir reisen ja gar nicht mehr so wahnsinnig viel zusammen.
Bitte, ich wollte gerade sagen. Naja, also wir reisen auch immer noch viel zusammen.
Ich reise dieses Jahr bin ich sehr viel alleine gereist.
Das stimmt wohl. Ja, vor allen Dingen nächstes Jahr kommt nochmal richtig viel alleine. Aber darum geht's nicht. Es geht, ihr habt das vielleicht schon gehört, um unsere Reise nach Japan.
Japan. Da sind wir gerade zurückgekommen.
Da sind wir wirklich erst vor ein paar Tagen zurückgekommen. Denn Jetlag haben wir ganz gut auf dem Rückweg überstanden.
Wird ein Thema sein, diese Folge, vielleicht nächste Folge, aber
ja,
diesmal geht es
auf
mehr
jeden
um,
Fall.
Über das Reisen sich. Ja, Jetlag auf dem Rückweg war echt okay.
War voll okay. Ich habe gleich eine Frage an dich.
Ui.
Wenn ich dir sagen würde, ich möchte nochmal nach Japan.
Würde ich sagen, viel Spaß dabei.
Das ist so witzig, Japan. Ist für mich so, ich habe da jetzt drüber nachgedacht, als so Vorbereitung für diese Folge, dass ich das einerseits vor Ort tatsächlich verflucht habe und jetzt, wo ich zurück bin zu Hause, es total vermisse.
Also, ohne jetzt dieser Folge einen vorwegzunehmen, weil es war wirklich toll, aber nein, ich möchte nicht mehr zurück.
Okay. Auch nicht, wenn man das mit Natur verbindet, so wie das erste Mal, als wir in Japan waren?
Also, wollen wir wirklich so starten? Okay,
ja,
wir wollen so starten.
Du hast das so
überlegt. Also, natürlich würde ich zurückgehen. Ja,
Auf gar kein Ja.
Ja, 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 nee, doch. Ich würde zurückgehen. Aber ich muss jetzt nicht sofort zurück.
Ja.
Also, es ist wirklich so, dass ich durch diese Reise vieles tatsächlich gelernt habe. Und eines dieser großen Erkenntnisse ist, ich gehöre in die Natur. Also, wir haben eine reine Städtereise gemacht.
Mhm.
Wir waren in, können wir das schon sagen, wir waren in Tokio,
natürlich.
Wir waren in Kyoto und wir waren in Osaka und wir haben einen kleinen Ausflug zum Mount Fuji gemacht und auch da waren wir nicht in der Natur, sondern halt in diesem Ort. Und das sind einfach so viele Menschen. Das ist ein Dschungel, aber ein Großstadtdschungel und ein Concrete-Jungle. Und ich gehöre in den richtigen Dschungel. Ich gehöre in die Savanne, ich gehöre raus in die Natur. Das habe ich ganz klar gemerkt. Ich finde, Reisen, wo ich draußen in der Natur bin und dann in die Stadt kann, wo ich meinen geilen Flat White bekomme, für alle, die jetzt gerade per Video hier zusehen, warum ich so fertig aussehe, ich bin krank, aber ist okay, ich trinke geilen Flat White. So, das finde ich geil. Das sind die Reisen, die ich geil finde. Noch geiler finde ich es, wenn ich mein Flat White draußen in der Natur bekomme. Ich brauche ehrlich gesagt keine Großstadt in der Masse mehr.
Ich muss auch sagen, ich glaube, das sage ich auch vorweg mal gleich. Wir waren ja, wann waren wir da? 2017 das erste Mal?
Kann sein,
also
ja.
Vor 8 Jahren.
Ja.
Und ich habe auch das Gefühl, im Vergleich von vor 8 Jahren hat sich echt einiges getan in Japan oder vor allen Dingen in diesen Ballungsgebieten, in denen wir waren. Ich habe das absolut nicht so in Erinnerung, dass es so voll und touristisch ist. dass die Tempel, die Sehenswürdigkeiten, dass da so viele Menschen sind. Ich habe das nicht so in Erinnerung
also
gehabt.
Also Japan ist, Tokio ist 2017 schon so groß gewesen, wie es jetzt gewesen ist. Aber es ist, ich glaube tatsächlich, es stimmt schon so ein bisschen vom Gefühl, dass weniger Touristen damals waren.
Ja.
Oder aber, lass es mich anders formulieren, wir sind diesmal mit Kind hingereist. Wir sind diesmal nicht frühmorgens aufgestanden und waren an den Orten mehr oder weniger alleine, sondern wir sind immer erst irgendwie um 10, 11 Uhr, wie jeder andere halt eben da
das
gewesen.
Das stimmt, das kann auch ein großer Faktor sein.
Und das
sein.
Ist halt eben schon eine große Veränderung. Das ist die große Veränderung, die sich bei uns im Reisealltag sowieso verändert hat. Wir haben ein Kind. Und das ist auch eine Reise für das Kind oder mit dem Kind gewesen. Und keine Naturreise wie unser Roadtrip in Namibia, den wir ja dieses Jahr gemacht haben.
Ja, genau. Wenn du jetzt sagst, für unser Kind, wir können ja mal kurz erzählen, warum wir überhaupt nochmal nach Japan gereist sind. Das war nämlich Ende letzten Jahres. Ich kann die Situation noch genau, habe ich die vor meinem Auge.
Jetzt von einem Jahr gewesen ungefähr.
Genau, da bist du zu mir in die Küche gekommen. Ich war irgendwie in der Küche im Wohnzimmer und du hast mich so gefragt, ja sag mal, was wollen wir denn nächstes Jahr erleben? Wo wollen wir hinreisen mit unserer Kleinen? Und du hattest dir natürlich im Vorfeld schon Gedanken gemacht. Und ich gleich so, ja, da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Also ich finde ja Japan cool. Und du auch so, ja, Japan. Hättest du dir auch ausgemalt. Und wir haben uns nämlich beide so gedacht, ja, nächstes Jahr im Oktober, dann ist sie ungefähr ja über eineinhalb. Dann kann sie richtig essen. Und dann kann sie mit uns Japan so richtig kulinarisch erkunden, oh, das wird cool. Und dann haben wir Japan gebucht. So kam die Reise zustande.
Das war Essen war
die Hauptmotivation. Ursprünglich hatten wir auch geplant, das ein bisschen zu kombinieren. Ich wollte immer schon auf die Nordinsel Japans, nach Hokkaido, und eine Bärensafari machen, wandern gehen. Ist natürlich dann aber mit einem 20 Monate alten Kind dann doch nicht so leicht umsetzbar. Und wir waren tatsächlich eine Woche zu spät. Die meisten Touren, die angeboten wurden, waren eine Woche vorher. Und dann haben wir uns dazu entschieden, gut, dann machen wir doch einfach nur Städte, Sightseeing, Essen. Wir haben auch, glaube ich, beide zugenommen. Oder? Geht?
Relativ, ja.
Also
aber nicht
wenig
so
dafür, dass wir so viel konsumiert
haben. Ich
habe
auch noch so ein bisschen Restkilos von Costa Rica. Ich bin ja von
Costa Rica
direkt nach Japan
hat, glaube ich, mehr reingebucht bei dir.
Das sind jetzt zwei Reisen mit sehr viel Reis.
Das stimmt. Und Fleisch vor allen Dingen. Also, wir haben viel Fleisch gegessen.
Können wir gleich mal
drüber
sprechen. Fleisch.
Ja, genau. Und so kam unsere Japan-Reise zustande. Und wir haben dann vor allen Dingen, weil wir das letzte Mal vor 8 Jahren sind wir ja wirklich ganz off-the-path-Manier nicht mit dem Zug durch Japan gereist, wie es alle machen, sondern haben uns einen Mietwagen gebucht. Wobei das mittlerweile auch mehr im Trend
ist.
Also viele Leute sind jetzt mit dem Camper unterwegs.
2017 waren wir tatsächlich so ein bisschen
die Pioniere.
Die außergewöhnlichen Leute, die halt mit dem Mietwagen unterwegs gewesen sind.
Ich weiß auch gar nicht, ob das heute noch so ist. Wir mussten bei irgendeinem Amt, mussten wir unseren Führerschein übersetzen lassen. Das war echt.
Der liegt übrigens hier. Ich weiß gar nicht, warum.
Ja, ich habe den nicht weggeschmissen. Ich habe das warum der jetzt genau da ist, weiß ich auch nicht. Aber so als Erinnerungsstück habe ich uns das aufbewahrt. Ich weiß noch, es war echt, da waren auch kaum andere Touristen, die sich einen Mietwagen abgeholt haben. Heute hat sich das wirklich
echt krass verändert. Da waren auch wenig Leute, die Englisch gesprochen haben.
Das hat sich nicht so ganz verändert, finde ich.
Doch, ist besser geworden.
Es ist besser geworden, aber es ist immer noch sehr krass, finde ich. Naja, und so kam es, dass wir gesagt haben, ja gut, dann machen wir doch nochmal Tokio, Kyoto, vielleicht Nara dazwischen. Und adden nochmal Osaka, da waren wir nämlich noch gar nicht und machen das alles mal mit dem Zug, ganz entspannt mit unserem Kind. Wir hatten da auch so eine romantische Vorstellung, so man kennt das ja auch, ne, von Instagram oder von Filmen.
Mit den Bento-Boxen.
Mit den Bento-Boxen sitzt man entspannt im Zug und mampft und kommt schnell und pünktlich von A nach B. Und das wollten wir einfach mal ausprobieren.
Ja, und wie das wirklich war, besprechen wir jetzt.
Ja, das besprechen wir jetzt.
Also Lina hat schon mal die Rahmenbedingungen erklärt, welche Orte wir besucht haben. Das war, wie gesagt, nach Tokio sind wir reingeflogen und wieder rausgeflogen. Wir sind mit der KLM geflogen von Amsterdam. Da muss ich sagen, kommen wir auch gleich nochmal zu, aber genialer Flug. Tokio gelandet, haben ein paar Tage Tokio gemacht, sind dann in die Natur, in Anführungsstrichen, nach Fuji-san heißt der Ort. Und der andere daneben, den kann ich mir nicht so ganz merken.
Kaya, ein sehr langer Name.
Und dann sind wir von dort aus nach Kyoto und dann über Nara nach Osaka und zurück nach Tokio. Warum wir Osaka um eine Nacht verkürzt haben, obwohl wir ein Hotel gebucht haben und bezahlt haben, dazu sprechen wir auch später. Also, von Hamburg über Amsterdam nach Tokio. Eine lange Reise, das sind glaube ich von Tür zu Tür, sind schon über 20 Stunden.
Oh, ich komme da immer so durcheinander mit der Zeitverschiebung.
Aber von Haustür zu Haustür sind über 20 Stunden. Reine Flugzeit mit Umsteigen in Amsterdam sind es ungefähr 16 bis 17 Stunden. Der lange Flug sind 13,
14, ne? Ich glaube knapp 14.
Genau, also nach Tokio, nach Japan ist es schneller als zurück, wegen der Erdrotation. Aber es war relativ lang. Und wir hatten so ein bisschen Bammel davor, weil das ja schon so ein Halbtagesflug ist. Und wir sprechen jetzt nicht so ganz im Detail dazu. Lean und ich, wir werden nochmal einen eigenen Podcast in unserem Off-the-Path-Family-Podcast, der irgendwann im Januar erscheinen wird, hoffentlich, aufnehmen. Aber ich möchte das nur ganz kurz aussprechen. Wir hatten ein bisschen Bammel davor und es war echt entspannt.
Ja, wir hatten Bammel, weil es war unser erster eigentlich Langstreckenflug mehr oder weniger über Tag. Und unsere Kleine schläft halt nicht mehr so viel wie letztes Jahr, als wir nach Australien zum Beispiel geflogen sind. So eine Langstrecke. Ich habe auch extra noch ein neues Buch gekauft und ein neues Memory Game. Kam alles nicht zum Einsatz. Also das
ja,
hat ganz
also
gut geklappt.
Das war echt cool. Wir sind in Tokio in Narita gelandet. KLM fliegt nach Narita. Für alle, die überlegen, nach Tokio zu fliegen. Also KLM fliegt halt eben an diesen nördlichen Flughafen. Manch andere fliegen nach Haneda.
Ich glaube, den hatten wir auch
zwei
letztes
Flughäfen.
Mal. Ne?
Letztes Mal sind wir nach Haneda geflogen. Da sind wir nämlich mit dem Taxi in die Stadt gefahren.
Ich kann mich nicht dran erinnern, aber ich glaube, wir sind so spät abends gelandet,
genau.
Das kommt hin. Ja.
Und von Narita mit dem Taxi nach Tokio ist viel zu teuer. Da fährst du halt über eine Stunde. Weit über eine Stunde, anderthalb, glaube ich. Also der ist wirklich weit entfernt. Wenn man mit der U-Bahn fährt, braucht es 2 Stunden in die Stadt. Mit dem Schnellzug haben wir eine Stunde gebraucht. Wir sind auf jeden Fall gelandet. Und Immigration war total smooth. Total.
Ja, jetzt wo du sagst, ich meine, das werden wir natürlich auch nochmal in einer anderen Podcast-Folge erwähnen. Wir mussten auch keine krassen Dokumente für unser Kind vorzeigen oder irgendwas.
Nee, also wir nehmen auch nochmal so eine reine Tipps-Folge auf. Aber hier und da lassen wir den einen oder anderen Kommentar schon mal droppen. Ich habe nämlich gesehen, dass Japan gar nicht mehr so effizient ist, was die Border Controls angeht. In Haneda und Osaka ist dazwischen durch ein totales Chaos.
Ja.
Davon kann ich jetzt in Narita
nicht sprechen. Nee, wir hatten bei
uns,
war das
sprechen.
Echt smooth.
Das war echt entspannt. Und man kann für die Immigration auch alles online.
Das haben wir nämlich gar nicht gemacht. Und trotzdem ging es super schnell bei uns. Denn wenn man es online vorher ausfüllt, dann hat man so einen QR-Code und kommt eigentlich schneller durch.
Ja.
Aber bei uns war es zum Glück leer und das ging
auch
ratzfatz
bei uns. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass wir dadurch jetzt irgendwie schneller gewesen wären. Das war wirklich echt, echt entspannt. Und lustig, also und das ist krass, wir sind dann da angekommen. Und Gepäck kam dann irgendwann. Und das war so, man ist ja, wenn man im Ausland ist und so weit im Ausland, kennt man vielleicht für alle, die viel fliegen, für die nicht viel fliegen, ist ja so Fleisch und Obst und Gemüse kann man in viele Länder nicht importieren, wenn man aus Europa kommt oder wenn man aus Afrika nach Asien oder Australien und Neuseeland sind sehr, sehr streng.
Darf ich dich da kurz unterbrechen? Auf dem Rückweg nach Europa auch nicht.
Ja, genau. Also wenn man halt Kontinente verlässt, dann gibt es da halt strengere Bedingungen. Und da darf man halt eben die Dinge nicht importieren, weil die halt natürlich nicht wissen, woher es kommt und welchen Ursprung es hat. So, Bananen hatten wir natürlich dabei.
Jeder, der Kleinkinder hat, weiß, eine Banane muss immer mit. Ich hatte entsprechend noch 2 Bananen im Gepäck und habe dann irgendwie, wir hatten unsere Koffer abgeholt und auf einmal sehe ich so ein Schild, irgendwie wenn sie Obst dabei haben oder irgendwas, müssen sie das deklären oder ich weiß nicht was und ich so, okay, dann schmeiße ich das jetzt einfach weg. Bevor ich hier irgendwie, ich habe auch ehrlich gesagt immer ein bisschen Schiss vor den Behörden, weil ich erinnere mich, dass als wir vor 8 Jahren gelandet sind, hat Sebastian, glaube ich, nur ein Bild gemacht von unseren Koffern, wie die auf dem Gepäckband angekommen sind. Und da kam gleich ein Security-Mann und hat ihn aufgefordert, dieses Bild zu löschen. Und deshalb war ich so, okay, ich möchte hier nichts falsch machen, ich möchte die Kultur respektieren. Ja, ich kram das am besten gleich raus und schmeiße es weg. Also habe ich die Banane rausgekramt und ich glaube, ich hatte noch ein paar Nüsse und wollte die gerade in den Mülleimer schmeißen. Das war doch irgendwie wie eine Szene aus dem Film, oder? Es kamen gefühlt von jeder Richtung. Ich weiß auch nicht, ich habe diese Menschen vorher gar nicht gesehen. Die waren wie reingebeamt. Fünf Leute?
Also war der Hund, das war der Erste, den hast du gefragt, wo kann ich hin mit der Banane?
Den Hund.
Nee, du hast die Person
dazu.
Mit dem Hund hast du gefragt, weil du weißt, dass du die Banane wegwerfen musst, wo werfe ich die am besten hin? Und aus dem Nichts.
Also es war wirklich wie so ein Krimi-Film. Ich weiß auch nicht, kamen fünf Sicherheitsbeamte und Beamtinnen und umzingelten mich. Und ich habe mich auch so gefühlt, als hätte ich eine Bombe in der Hand. So. Und ich so, okay. Und dann kam, glaube ich, der Oberste mit seinen Handschuhen, auch mit Handschuhen, und hat das so ganz vorsichtig entgegengenommen und hat gesagt, okay. Und hat es dann bei denen in den richtigen Mülleimer weggeschmissen. Und dann waren auch alle wieder weg. Wie so ein Schwarm Bienen, was einen auf einmal überfällt und dann so, okay, gibt's kein Hönig, tschüss. Es war so, okay. Gut, wo sind die jetzt wieder alle? Gut, dann habe ich das jetzt erledigt. Schön.
Das war super interessant, das so zu beobachten.
Es war gleich so eine Konfrontation mit der japanischen Kultur, weil es fand auch alles total effizient, schnell, aber auch leise statt. Ich glaube, niemand anderes im Flughafen hat das mitbekommen irgendwie. Und auch total höflich trotzdem, ne? Also total zuvorkommend, höflich, weggenommen, weg und dann war es erledigt. Und ich war wirklich so, hä? Okay.
Dann sind wir durch den Zoll durch. Und das ist das, weil ich bin ja vor euch gelaufen.
Ja.
Und das ist etwas, was mich total überfordert hat. Denn ich war draußen, es standen einige Menschen, die halt natürlich ihre Familienmitglieder oder halt eben Reisende abholen. Und es war mucksmäuschenstill in einer Empfangshalle.
Ja.
Und wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, in Hamburg landest, dann ist da ein Geschnatter und es ist laut. Wenn du in Paris landest, wenn du in Amsterdam landest, dann ist es einfach laut. Wenn du in Johannesburg landest,
da singen
die Leute und tanzen und so. Und es war mucksmäuschenstill. Ja. Keine Ansage, keine Musik, kein Geflüster, kein gar nichts. Es war ruhig.
Irgendwie auch die Koffer, die da rollen, sind da leise. Irgendwie ist da wirklich...
Das war total irre. Und das ist halt eben das, was Japan halt eben auch so ein bisschen halt auch ist, wenn du halt
in
Tokio bist. Diese Weiße. Stadt, dafür, dass es halt, ich glaube, die Metropolregion Tokio hat 34 Millionen Menschen. Metropolregion, die Stadt, sondern, aber es ist ruhig.
Das hört man nicht, nee, das hört man nicht. Und das weiß ich, das erinnere ich mich auch noch von unserer letzten Reise, dass mir im Kopf geblieben ist, dass Japan die leiseste Großstadt der Welt ist, die ich kenne.
Ja.
Vor allen Dingen auch im Vergleich zu den anderen asiatischen Großstädten, die ich kenne. Weil wenn ich das vergleiche mit zum Beispiel Bangkok oder Hongkong, ich habe ja auch in Hongkong, also in Macau gelebt und war viel in Hongkong, das ist einfach laut. Hanoi, Ho Chi Minh City, da hört man die Mopeds und das hört man alles nicht. Und es ist natürlich auch eine ultra saubere Stadt. Da kommen wir, glaube ich, gleich
okay,
auch noch.
Okay, ja, doch, lass uns jetzt darüber sprechen. Weil,
ja?
Also es wird, also... Ja doch, weil du landest. Und dann haben wir uns diese Tickets gekauft für den Zug, weil wir ja nach Tokio wollten, zum Hotel.
Ja.
Und das hat eigentlich relativ okay geklappt, außer... dass halt eben Apple Pay nicht funktioniert. Apple Pay funktioniert fast ganz selten nicht.
Nee.
Immer die physische Karte.
Dann brauchst du die physische Karte mit einem PIN. Ja.
Habe ich heutzutage ehrlich gesagt nicht mehr. Ich bin ein Weltreisender. Ich reise wirklich viel. Aber ich weiß meine ganzen PINs nicht mehr. So, dann stand ich da so, ach Mist. Ich muss dann deine Karte nehmen,
um diese Tickets zu
kaufen. Und... Also das ist das allererste. Also ihr braucht auf jeden Fall immer eure physische Karte. Habe ich auch immer dabei, aber PINs bitte wissen. So, dann, weil wir ein bisschen Zeit haben, ich habe dann extra nicht so vor den nächsten Zug gebucht, weil mit Kind ein bisschen entspannter, nehmen den übernächsten Zug.
You never know what happens with a kid, so take your time.
Essen. Also gehst du da, das ist ein Kombini, Lawson oder Family Mart oder sonst irgendwas oder 7-Eleven. Also rein, Essen geholt. Ich habe ein paar Sandwiches geholt.
Die waren schon geil.
Ein Getränk,
also könnte ich jetzt essen, tatsächlich.
So ein Getränk und so. So, Plastik. Plastik, Plastik. Alles ist in Plastik, ohne Ende Plastik. Man sagt, dass die Japaner sehr, sehr gut im Recyceln sind. Aber sie also wirklich, alles ist in Plastik. Das Plastik ist in Plastik, die Banane ist in Plastik, also die
ich
Banane,
die
halt eine eigene natürliche Verpackung, Schale hat. Die Orange ist in Plastik, alles ist in Plastik.
Es ist auch so, wenn man versucht, das zu vermeiden. Ich erinnere mich, auf dem Rückweg haben wir noch was, da habe ich noch was zu essen in der Bäckerei geholt für die Zugfahrt am letzten Tag. Und da wurde ich gefragt, ob ich eine Plastiktasche für die Sachen haben möchte. Und ich habe gesagt, nein, brauche ich nicht. Vielen Dank. Ich habe ja den Kinderwagen und so. Oder eine eigene Tasche. Ja. Das wurde auch verstanden und akzeptiert. Aber statt dann eine große Plastiktasche für alles zu bekommen, wurde alles einzeln in einzelne Plastiktaschen gepackt. Und ich war nur so, oh shit. So.
Genau. Also das ist der Wahnsinn. So, und wenn du dann, was machst du dann mit diesem ganzen Plastik? Das wirfst du ja irgendwann weg.
Nicht in Tokio.
Nur wo machst
und
du das
nicht in
Japan?
Nicht in Kyoto.
Japan ist halt einfach so krass. Es ist eine so saubere und ruhige Stadt. Aber du findest nirgendwo Mülleimer. Und das ist manchmal richtig nervig.
Also an alle Eltern mit Kleinkind. Wir haben unsere Bananenschalen wirklich den ganzen Tag durch die Städte getragen.
Nee, also so lange halt rumgetragen. Ich habe die dann irgendwie in den Kinderwagen oben in die Plane gemacht, sodass am Ende des Tages diese Plane verfärbt war von der Banane. Ja, so lange war das da drin. Aber
es kam auch schon vor, dass man den aufgemacht hat und oh, wir hatten da noch eine Bananenschale.
Aber es ist auch egal, auch ohne Kind. Weil also auch für die Reisen ohne Kind, es ist einfach wahnsinnig nervig, dass du in Japan nirgendwo Mülleimer findest.
Aber wir können gleich einen Tipp geben. Haltet Ausschau nach A, so Vendor-Maschinen. So, die haben oftmals so Sojamilch oder so diese Eistees. Die sind so ein bisschen größer und haben Getränke. Und daneben stehen meistens Mülleimer.
Nur, wenn es mindestens zwei Maschinen sind.
Wenn es zwei Maschinen sind. Und dann sind die eigentlich auch nur für die Plastikflaschen gedacht.
Ja, genau. Also bei einer Einzelmaschine ist selten ein Mülleimer, ist mir aufgefallen. Wenn da zwei stehen oder mehr, dann ist meist ein Mülleimer da irgendwie. Vielleicht auch hinter der Maschine, ja, dass da umgefallen ist. Aber sie sind dann irgendwie anscheinend verpflichtet, halt eben diese Plastik halt eben auch zurückzunehmen. Und der weitere Tipp, und ich möchte ja gar nicht so viele Tipps jetzt hier geben, weil ich halt noch eine andere Folge aufnehmen möchte, aber der andere Tipp ist, geht wieder dahin zurück, wo ihr es her habt. Also,
ja, das geht ja nicht.
Nee, das geht natürlich nicht. Aber meistens kauft man diesen ganzen Plastik-Scheiß halt in einem Kombini, also in so einem Convenience-Store. Und 7-Eleven, Family Mart und Lawson und so weiter, die haben alle Mülleimer. Die haben da zwar Schilder nach dem Motto, bitte wirf hier nur das weg, was du hier gekauft hast, aber ich habe es halt in einer anderen Filiale gekauft. Also deswegen reingehen. Manchmal sind die halt direkt an der Kasse. Dann dreht man so eine extra Runde und auf dem Rausweg wirft man es da rein. So habe ich es gemacht. Ist vielleicht jetzt nicht super freundlich japanisch, aber meine Taschen sind irgendwann voll mit Müll, weil du halt auch wirklich so viel Müll sammelst. Deswegen musst du es halt auch irgendwie loswerden. Denn auf normalem Weg, wie es halt in der Rest der Welt halt irgendwie funktioniert, geht's halt nicht. Du findest wenig Mülleimer.
So, man freut sich auf japanischen Straßen, wenn man spazieren geht und einen Mülleimer findet. Ich habe mich noch nie so sehr über einen Mülleimer gefreut wie in Tokio.
Ja, das war wirklich total irre. So, dann sind wir
nach Tokio rein.
Wir haben das Shiba Park Hotel gebucht für die ersten 3 Nächte, 4 Tage, glaube ich.
Waren für die ganze Zeit in Tokio.
Genau. Also, und da muss
zur
ich sagen,
Orientierung, das ist so da, wo der Tokyo Tower ist. Das Wahrzeichen von Tokio, der orange-weiße Eiffel Tower quasi von Tokio, da 10 Minuten zu Fuß von entfernt.
Ja. 10 Minuten. Also, und zum Thema, da kann ich auch schon so, welche Gegend ist eigentlich so die richtige für Tokio, für das Hotel? Ich würde sagen, gibt's nicht. Es ist eine so große Stadt und man muss so viel reisen, dass es eigentlich egal ist, wo man hingeht. Ich fand die Gegend, ehrlich gesagt, ziemlich entspannt. Sie hat jetzt nicht die Kaffeedichte und Frühstücksrestaurantdichte, die ich mir gewünscht hätte. Aber das Hotel ist total super. Es ist ruhig. Die Zimmer waren riesig.
Das Frühstück da ist ja auch gut.
Die Zimmer waren riesig.
Ja, so riesig darf man sich jetzt nicht riesig vorstellen für japanische Verhältnisse. Wirklich groß.
Frühstück war total super. Und damit meine ich natürlich halt, es war halt westlicher als es war halt kein Local-Frühstück. Also ich mag japanisches Essen sehr, aber ich brauche Lachs und Aal und Reis und Nudeln nicht zum Frühstück. Brauche ich einfach nicht. So, ich brauche da mein Ei oder meine Pancakes. Also das ist so mein, und meinen guten Kaffee, das ist halt mein Frühstück. Mein Avocado-Toast, das ist halt eben alles in Japanisch. So, die nächste Mahlzeit und die übernächste Mahlzeit darf dann sehr japanisch sein. Nichtsdestotrotz probiere ich es natürlich, wenn ich halt in einem traditionellen Ryokan oder so bin. Das ist natürlich selbsterklärend. So, also deswegen, ich fand die Gegend Shiba Park Hotel echt super. Wir sind von da aus dann halt immer überall rum.
Wichtig ist, glaube ich, also man kann schon, also unsere Gegenden, die ich empfehlen könnte, wäre so in der Nähe von Shibuya. Wo waren wir denn in der letzten Nacht in Tokio? Aoyama oder so heißt das, ja, glaube ich. Und man muss halt einfach darauf achten, dass man eine U-Bahn in der Nähe hat, die auch gut angebunden ist. Also es gibt ja so ein paar verschiedene Linien und dann sollte man gucken, dass man vielleicht in der Nähe einer U-Bahn-Linie ist, die auch dann zu den anderen Sehenswürdigkeiten in der Stadt führt oder zu einem Hauptbahnhof, also zu einem größeren Bahnhof, wo man gut umsteigen kann. Das wäre so das, was wir als Tipp, glaube ich, jetzt hier
geben können. Genau, also transportmäßig ist halt wirklich so U-Bahn.
U-Bahn ist super billig.
Ist also das wirklich günstig. Das hat dann immer so zwischen 150
und mal und
350 Yen gekostet. Ich könnte jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen, wie viel das genau ist. Das sind 100 Yen, sind so 90 Cent.
Ja, das war wirklich nicht viel, ja.
Müsste ich gleich nochmal nachschauen, aber es ist nicht viel. Ich muss aber auch sagen, Taxifahren ist auch nicht so mega teuer. Vor allem, wenn man halt, ne, wir sind jetzt zu dritt unterwegs gewesen, mit Kinderwagen und Gepäck und so weiter und so fort. Das war manchmal halt eben auch
ein paar Mal
die Option
gemacht.
Uber ist da, funktioniert, ist die teuerste Option. Es gibt Didi, glaube ich, ist die lokale App. Da ist es noch günstiger. Oder einfach den Arm raus.
Wobei uns aufgefallen ist, dass auch viel Taxi gefahren wird in Tokio und in den Großstädten und dass von den Einheimischen auch viel genutzt wird und man dann aber, wenn du sagst, Arm raushalten, also ich erinnere mich an unsere letzte Nacht in Tokio, da wir sind ja viel spaziert durch die Stadt, da waren die Straßen voll mit Taxen, aber die waren alle besetzt.
Mhm. Ja. Ja.
So ein bisschen an New York hat mich das
erinnert. Ja, das ist natürlich, wenn man abends, das ist natürlich viel mehr Rush Leute. Hour. Ne? Also wenn jetzt irgendwie... Also eine richtige Rush-Hour haben wir zum Beispiel auch nicht mitbekommen, weil da haben wir meistens geschlafen.
Nee, abends.
Ja, ja, also ich habe einmal, war ich in der U-Bahn, ich glaube, das war in Kyoto, glaube ich. Oder war das in Tokio oder Kyoto, weil ich bin immer so irgendwie so um 5:30, 6 aufgestanden, nicht immer, aber oft. Und habe dann so bis 8 Uhr gearbeitet, meistens im Starbucks, weil die halt eben um 6 Uhr manchmal aufgemacht haben. Und dann bin ich auch mal in der U-Bahn gewesen. Und wenn die dann halt so alle so wie in der, das ist ja wirklich krass, wie voll das dann ist. Also egal.
Ja, Tokio waren wir ja schon vor 8 Jahren. Und da der Jetlag bei uns wirklich gekickt hat, haben wir auch gar nicht so viel uns angucken können, wie wir uns das gedacht haben. Wir haben tatsächlich fast jeden Tag in Tokio bis 11 Uhr, einen Tag sogar bis 1 Uhr, also 13 Uhr geschlafen, sodass wir nur noch die Nachmittage hatten. Und ich meine, um 17 Uhr wird es da ja auch schon wieder dunkel. Ja. Aber wir sind zum Tokyo Tower spaziert, da sind wir nicht hoch. Wir haben uns den Skytree nochmal von unten angeguckt, haben nochmal so ein paar Bilder nachgestellt, die wir vor 8 Jahren gemacht haben. Die haben wir jetzt halt mit unserem Kind nachgestellt. Wir wollten nochmal hoch zu den Roppongi Hills. Da war jetzt aber eine Ausstellung, da konnte man leider nicht auf die Aussichtsplattform drauf. Wir haben uns nochmal den Hauptschrein, ich glaube der Meiji, ich kann es nicht richtig aussprechen, den haben wir uns angeschaut, aber wir sind vor allen Dingen einfach echt viel nur durch die Stadt spaziert. Shibuya Crossing haben wir nochmal gemacht und haben einfach so die Stadt ein bisschen auf uns wirken lassen, haben neue Restaurants ausprobiert. Ich glaube einen Gyoza-Laden, der war auch eigentlich echt lecker und wir haben einfach viel tatsächlich am späten Abend gemacht.
Reisen mit Kind, sie ist bald 2, das ist schon nochmal eine ganz andere Geschichte als mit einem einjährigen oder 6 Monate altem Kind. Man kann ihr jetzt einfach nicht sagen, schlaf, wann du möchtest oder sonst irgendwas, sondern der Jetlag
hat halt ihren Schlafrhythmus.
Genau, und der Jetlag hat richtig gekickt und wir werden auch nochmal eine eigene Folge dazu im Off the Path Family Podcast machen zum Thema Jetlag mit Kind und was unsere Tipps sind. Aber wir haben, ich würde sagen, fast ein paar Fehler in dem Sinne gemacht. Mhm. Und dadurch hat der Jetlag halt eben wirklich lange gedauert und hat uns die Zeit in Tokio halt auf jeden Fall gekostet.
Total verkürzt.
Also, Lina hat gerade gesagt, wir sind angekommen um, ich glaube, am ersten Tag waren wir so um 15 Uhr. Wir waren ganz genau pünktlich zum Check-in, waren wir in Tokio.
Das Zimmer war schon ready.
Wir sind losgelaufen, sind viel gelaufen.
Wir sind nur gelaufen.
Und dann ist sie halt irgendwann eingeschlafen zum Sonnenuntergang, meine ich.
Das war ihr Nickerchen,
genau. Und dann sind wir halt, dann sind wir Rahmen essen gegangen, dann war sie wieder wach. Das war total toll und das ist auch toll, ihr dieses Essen und diese Kultur hierher zu bringen. Und das machte wahnsinnig viel Spaß. Aber wir sind dann irgendwann so um relativ spät, ich glaube so um
20 Uhr waren wir wieder im Hotel, glaube ich.
10 oder so ist sie eingeschlafen. Ja. Oder, ne? Also sie war halt schon sehr müde, aber um 1 Uhr war sie hellwach.
Thank God for the convenience stores. Du hast nochmal, wir hatten alle Hunger halt, ne?
Genau.
War ja eigentlich
1 Uhr nachts ist halt
die Rahmen waren ja unser Mittagessen.
Genau.
Und dann hast du so richtig Abendessen nochmal geholt, was wir dann um 3 Uhr nachts gegessen haben.
Und dann bin ich in den 7-Eleven
zuerst haben wir versucht. Also das ist wirklich krass, die Dichte dieser Convenience Stores. Also wirklich
in der Stadt, in Tokio.
Ja.
In Kyoto weniger.
Da sind schon alle 300 Meter einer.
War es nicht so krass wie in Tokio und auf dem Land noch weniger. Aber Tokio war wirklich krass. In dem Radius von diesem Hotel, Fußmarsch 2 Minuten, hat mindestens ungelogen 2 Minuten Fußmarsch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kleine Minimart, also Kombinis gegeben von verschiedenen Marken. Aber ich auf jeden Fall, sie war um 1 Uhr hellwach und wir dachten, komm, wir versuchen uns nochmal zu schlafen. Ich glaube, um 2, halb 3 habe ich gesagt, okay.
Ich hole jetzt was zu essen. Wir hatten aber auch alle Hunger.
Wir haben Hunger, sie hatte, glaube ich, einfach auch Hunger. Und dann habe ich was zu essen geholt. Dann haben wir da im Bett gegessen. Und dann irgendwann so um 4 Uhr oder so oder halb 4 ist sie dann endlich wieder eingeschlafen. Bedeutet, aber wir sind dann alle erst irgendwie.
Wir waren alle sehr gerädert.
Um 9 aufgewacht und sie haben wir erst so richtig so gegen 11 Uhr aus dem Bett bekommen. Naja, und wenn du dann um 11 Uhr aufstehst und dich dann fertig machen musst und dann erst wieder rauskommst, dann ist es auch erst irgendwie 12 Uhr gewesen am ersten Tag. Wir erklären gleich, was wir am ersten Tag gemacht haben, weil da haben wir ja schon. Am nächsten Tag hat sich das Ganze natürlich wiederholt. Da sind wir dann, bin ich mit ihr um 14:30, glaube ich, rausgegangen. Spazieren, bin dann zum Family Markt, habe Essen geholt, dann wieder gegessen und dann sind wir wahrscheinlich nochmal eingeschlafen und sind erst um 1 Uhr aufgewacht oder so.
Das war krass.
Ja. So, wenn du um 1 Uhr aufwachst und um 14:30 das Hotel verlässt und um 17 Uhr die Sonne untergeht, ja, da bleibt nicht mehr so viel Zeit, um irgendwas zu erleben. Wir haben natürlich 2 von 3 Frühstück im Hotel verpasst.
Ja, und auch überall woanders verpasst, weil irgendwann gibt es ja dann auch keinen All-Day-Breakfast-Kaffee.
Und ich glaube, am letzten Tag, da mussten wir natürlich auch auschecken und dann haben wir auch gefrühstückt, weil wir dann natürlich auch zum Fuji dann wollten. Da sind wir dann halt auch rausgekommen und da haben wir auch den Jetlag so durchbrochen.
Ja, weil wir mussten. Wobei ich muss dazu sagen, wir haben tatsächlich, finde ich, und das klappt auch in Japan, alles spontan gemacht. Ja. Wir haben die Züge nicht vorgebucht. Wir haben auch uns gar nicht so richtig, muss ich ehrlich sagen, weil wir keine Zeit dafür haben, uns so richtig informiert, wann, wo, mit welchem Zug. Wir haben das mit Google Maps gemacht. Ich glaube, ich habe am Abend vorher geguckt, wie wir am besten fahren. Zum Mount Fuji gibt es verschiedene Verbindungen. Express, Nicht-Express, extra ein View-Zug, der irgendwie größere Panoramafenster hat. Man kann Sitze reservieren oder nicht. Platz für großes Gepäck reservieren oder nicht. Also man hat so viele Optionen, aber man kommt hin. Und es fährt auch gefühlt sogar nach Mount Fuji. Oder gerade, weil es ist ja auch ein Touristenort, alle 5 Minuten Zug. Also man muss sich auch nicht stressen, wenn man den einen verpasst. Den man geplant hat. Außer man bucht's vor, was wir nicht gemacht haben, weil wir uns nicht stressen wollten.
Naja, das ist halt eben auch der Unterschied mit Kind oder ohne Kind. Ohne Kind kann man sich stressen, weil man stresst nur sich. Ein Kind, was halt, also wir wollten es einfach nicht, ne? Also wir wollten jetzt sie nicht irgendwie dann irgendwie auf den Arm nehmen und dann die dadurch durch diese Bahnhöfe zerren, wo Millionen von Menschen durchlaufen. Das wollten wir einfach nicht. Deswegen haben wir wirklich gesagt, wir machen diese gesamte Reise spontan.
Ja.
Und das ist interessant. Wir waren uns nicht sicher, ob das wirklich funktioniert, weil meine Vorstellung von vor, also erstens meine Vorstellung von vor 7 Jahren oder meine Erfahrung von vor 7 Jahren und meine Vorstellung durch Instagram ist halt, du brauchst einen JLR-Pass, wenn du Zug fahren möchtest. Und dann musst du halt deine ganzen Züge reservieren, irgendwie über die App oder sonst
oder
irgendwas.
Schalter.
Oder an einem Schalter. Und musst halt immer pünktlich, also pünktlich sowieso, weil da ist wirklich gar keine Verspätung. Und da dachte ich so, boah, das könnte ein bisschen stressig sein. Lass uns mal versuchen, das halt irgendwie anders zu machen. Und siehe da, das geht
easy,
tatsächlich
peasy.
Easy peasy. Man kann wirklich
zum Bahnhof fahren und sagen, ja, dann nehme ich den Zug in einer halben Stunde oder
fast
einer Stunde.
Fast jeden Zug nehmen, genau.
Ja.
Also auf dem Rückweg konnten wir nicht jeden Zug nehmen, weil halt viele Gepäckfächer zum Beispiel voll waren. Aber man kann wirklich fast jeden Zug nehmen.
Ja, und man muss ein bisschen darauf achten, wie ich gesagt habe, es gibt fast von sehr vielen Zügen auch eine Express-Variante. Da zahlt man ein bisschen mehr. Aber die haben wir fast immer auch genutzt, weil sie uns dann schneller an den Ort gebracht hat und wir dann das Zugreisen dann doch ein bisschen verkürzen wollten. Und vielleicht erinnerst du dich, wir hatten tatsächlich, ich habe eine Stunde, also ich habe uns die beste Verbindung rausgesucht von Tokio zum Mount Fuji, die schnellste so ein bisschen, und habe aber, um vom Hotel zu kommen bis zum Zug, den ich mir ausgesucht hatte, habe ich so fast 1,5 Stunden eingeplant.
Mhm.
Weil wir müssen ja erstmal zum Bahnhof kommen, dann wollen wir uns am Bahnhof was zu, dann müssen wir die Tickets kaufen, dann wollen wir uns was zu essen kaufen, dann müssen wir das Gleis finden. Und das alles möglichst entspannt. Und das war gut, dass wir das so gemacht haben, weil erinnerst du dich, wir sind erstmal in die falsche Bahn gestiegen.
Ja.
In die falsche U-Bahn und in die falsche Richtung gefahren und haben dadurch tatsächlich eine ganze, also 40 Minuten verloren. Das muss man auch immer so ein bisschen bedenken, dass man das vielleicht.
Es ist genau einmal passiert.
Es ist nur einmal passiert.
Im schlechtesten Moment, also, aber.
Da, ja. Wo wir dann wirklich irgendwo hin wollten, aber es hat trotzdem funktioniert. Ich muss auch sagen, wenn ich jetzt an die Bahnhöfe in Tokio und Kyoto und so denke, kriege ich immer noch Herzrasen. Ist dieses Schilderwirrwarr? Also eigentlich machen die einem das so einfach. Jede Bahnlinie hat eine Farbe, eine Nummer und einen Namen und wird 50.000 Mal ausgeschildert,
und
wo du hin
Problem.
Musst. Aber genau
das ist das
Problem. Es sind so viele Schilder. Es sind so viele Schilder, dass du das nicht mehr siehst. Also dieses vor lauter Bäume den Wald nicht mehr sehen, das ist wirklich da. Also eigentlich machen sie es so richtig bulletproof für den dümmsten Menschen der Welt und man schafft es trotz. Also ich habe mich da so richtig lost gefühlt und wenn ich jetzt daran denke, zum Beispiel, welcher Bahnhof war das denn? In Kyoto oder ich weiß es gar nicht mehr, wo wir das erste Mal den Shinkansen genommen haben. Nee, in Tokio, unten in Yokohama. Also völlige Überforderung. Also es funktioniert auch zu zweit, aber wenn man dann auch noch ein Kind dabei hat und also irgendwie krass, ja. Aber man kann auch Google Maps trauen. Google Maps sagt einem genau, welcher Ausgang, welcher Aufgang, wohin, welcher Fahrstuhl und so weiter und so fort. Und man sollte, das ist wirklich mein Tipp, fast auch mehr seinen eigenen Recherchen trauen, als vielleicht irgendwo nachzufragen, weil das Problem mit Englisch ist wirklich da. Die Leute verstehen dich nicht oder sie verstehen das falsch. Dann nutzen sie eine App, um das zu übersetzen und dann zeigen sie dir dein Handy und dann sagst du, nee, das habe ich nicht gefragt. Ich habe nicht gefragt, wann der Zug geht, sondern ich habe gefragt, ob ich für mein Kind ein Ticket brauche. Also solche Beispiele. Und dann verliert man unheimlich viel Zeit, wenn man versucht, Informationen von den Einheimischen zu kriegen. Ist meine Erfahrung. Ist auch nicht böse gemeint. Ist einfach meine Erfahrung, dass ich irgendwann gesagt habe, nee, ich recherchiere das mit Google Maps. Und das stimmt schon. Und dann mache ich's. Weil wir hatten einmal fast einen Zug verpasst, weil uns irgendwas anderes geraten wurde, was aber überhaupt gar keinen Sinn gemacht hat irgendwie am Ende. Wie geht dir das denn so im Nachhinein? Hast du auch noch ein bisschen Stress, wenn du daran denkst?
Also
oder?
Du hast gerade Yokohama angesprochen. Das ist für mich der stressigste Moment tatsächlich gewesen. Dieses, unsere Tochter wollte schlafen oder war, es war anstrengend. Wir springen jetzt gerade hin und her. Also, aber das war unser dritter Stopp. Wir wollten von Fujisan nach Kyoto, mussten dafür aber in die andere Richtung, erstmal Richtung Tokio zurück. Yokohama ist so ein Vorort dieser Präfektur Tokio. Und da sind wir in den Shinkansen gestiegen. Ein riesen Wirrwarr an Gängen und Shops und gehen wir jetzt hinter der Schranke ins Restaurant.
Das haben wir jetzt gelernt, dass oftmals hinter der Schranke die ganzen Restaurants kommen, aber das wussten wir halt vorher aber auch nicht.
Du weißt ja nicht, welche Auswahl ist und wo ist jetzt das Beste. Weil, Fun Fact, man darf essen, man soll essen im Shinkansen. Nur reden wird nicht so gerne und telefonieren auf gar keinen Fall. Aber essen auf jeden Fall. Deswegen wird ja auch überall diese ganzen Bento-Boxen und so verkauft. Auf jeden Fall war es so anstrengend und sie wollte nicht so ganz oder es war vielleicht auch viel Ablenkung. Deswegen haben wir gesagt, pass auf, geh du schon mal hoch auf dem Bahnsteig. Und ich habe euch hochgebracht mit dem Kinderwagen und alles. Und ich
Nicht mehr Yokohama, das war Osaka. Aber Yokohama, da haben wir uns auch getrennt, da hast du dann auf die Kleine aufgepasst und ich habe Essen besorgt.
So war das. Ja, genau.
Und es hat eine Stunde gedauert. Also umsteigen hat bei uns immer eine Stunde gedauert.
Genau.
Weil ankommen, dann muss man mit Kinderwagen natürlich den Fahrstuhl nehmen, dann muss man da warten, dann kommt man auf einer ganz anderen Seite raus, muss man wieder zurücklaufen, dann muss man das Ticket kaufen, dann muss man was zu essen kaufen, überall Schlange stehen, dann wieder den Fahrstuhl zum richtigen Gleis finden, also eine Stunde. Ja. Hat es immer gedauert.
Ja, aber worauf ich hinaus wollte, deswegen wollte ich die Geschichte erzählen, wegen Englisch. Und ich habe ja erzählt, ich kenne meine Pins nicht. Und ich habe das auch während der Reise nicht herausgefunden, welche Pins ich habe. Ich nutze überall auf der ganzen Welt Apple Pay.
Und meine Karte.
Und Liebes Karte. Und dann war ich halt immer einkaufen. Und da ist wieder dieses Englische. Ne? Ich war an einem Shop und da ging Apple Pay wieder nicht. Und ich bräuchte eine physische Karte. Und ich hatte Lines Karte nicht. Und die haben gesagt, ich habe eine physische Karte, aber ich kenne den PIN nicht. Und ich wollte das aber unbedingt haben. Also habe ich dann den Kauf so abgebrochen, bin wieder hoch aufs Gleis, habe eine Karte von dir geholt, bin runter, habe dann wieder die Sachen geholt, in die Kasse, habe dann gesagt, so, jetzt habe ich endlich eine physische Karte, steck deine Karte rein und brauch keinen PIN. Aber das sagt mir die Person nicht.
Ja,
ich sag ihr, ich habe keinen PIN. Die sagt mir nicht so, nee, du musst nicht einfach nur die physische Karte haben, reinstecken und alles gut. Wir ziehen das einfach ab. Aber das ist halt eben so dieses...
Ja, man muss ein bisschen nachfragen. Das ist eine andere Kultur einfach. Ich habe ja auch in Asien gelebt, du auch. Also ich habe in China gelebt und du in Thailand. Das kann man ja nicht über einen Kamm scheren. Aber es ist so, es wird einem nicht alle Informationen gegeben, weil vielleicht auch die Person das natürlich als ganz normal empfinden und wir halt nicht. Und
ja,
das
aber es wird auch gerne mal Ja gesagt, wo es eigentlich Nein gibt. Das ist halt eben auch.
Das stimmt. Da muss man sehr aufpassen. Man kriegt sehr oft ja, das stimmt oder ja, das passt. Und am Ende ist es aber nicht so. Das ist dieses Thema Losing Face, dass man.
Also wir können ja solche Reisen absetzen, weil wir ja Reiseblogger sind zum Beispiel. Ne? Das heißt, wir brauchen für alles eine Quittung. Und dann wollten wir eine Quittung für eine U-Bahn-Fahrt an dem einen Schalter und er hat gesagt, nee. Die bekommst du halt da, wo du aussteigst. Macht auch Sinn, weil die Preise variieren, je nachdem, wo du aussteigst.
Ja, klar.
So, dann haben wir das geglaubt, sind halt da ausgestiegen und gesagt, hey, der Kollege, da wo wir das Ticket eigentlich gekauft haben, hat gesagt, wir bekommen hier eine Quittung. Nee, wir können hier keine Quittung machen. Das muss der andere machen. Ja, und dann stehst du da. Na gut, okay. Dann halt eben keine Quittung.
Man
konnte dann dort auch nicht mit Karte zahlen, dann musste ich raus, Geld abheben.
Ja, also.
So, das ist so, das ist dieses Wirrwarr, das ist aber auch das Problem, wenn man halt ohne Plan reist und keine Podcasts hört, die halt einen darüber informieren. Ich finde, wir springen halt immer sehr, sehr.
Ja, lass uns doch mal von Tokio jetzt nach Mount Fuji.
Ja.
Da waren wir ja auch schon letztes Mal und wir waren, als wir das letzte Mal durch Japan gereist sind, im Mai. Glaube ich, da. Dieses Jahr waren wir im Oktober da. Und witzigerweise hätte ich das beide Male nicht gedacht, das möchte ich jetzt auch noch kurz sagen, wie warm es sowohl vor 8 Jahren war, als auch jetzt. Also ich habe völlig falsch für uns gepackt. Ich habe eigentlich Herbstklamotten gepackt und es war teilweise 30 Grad warm. Und ich weiß noch, dass als wir damals im Mai da waren, es auch warm war. Und wir waren am Mount Fuji. Und haben uns da in ein Hotel eingebucht, ziemlich nah am Bahnhof. Würden nächstes Mal ein bisschen woanders einchecken, aber das machen wir dann in unserer Tipps-Folge, würde ich sagen. Wir sind am ersten Tag ganz spontan. Ich glaube, das ist das Bild, das ist eigentlich das Bild Japans, oder? Die Pagode mit dem Mount Fuji schneebedeckt im Hintergrund. Das kennt jeder. Am besten noch mit Kirschblütenzeit davor und den Kirschblüten davor. Das wollten wir eigentlich auch sehen. Und wir sind dann ganz spontan an dem Tag, an dem wir da angekommen sind, auch den Berg hochgelaufen. Im Regen, es war ein bisschen moody und natürlich war der Mount Fuji nicht zu sehen.
Nee. Aber das ist aber auch der Grund, warum da oben nichts los war. Ich habe nämlich auch Bilder gesehen, wie du da halt stundenlang wartest.
Wartest, natürlich, bis, um das Bild zu machen.
Wenn das zu sehen ist, weil es dann natürlich wahnsinnig voll ist und alle halt eben dieses Bild haben wollen. Entsprechend war da nichts los. Man kam mit dem Kinderwagen hoch. Mhm. Aber das war völlig entspannt. Und ich meine, wir sind ja auch wirklich so, dass wir schon immer, egal wo wir sind, laufen. Ne? Laufen.
So
wir laufen so viel.
Aber ich mag das auch, weil so entdeckt man Orte irgendwie auch ein bisschen abseits.
Also ich hab mal so ein bisschen das zusammengezählt, was wir gelaufen sind in den 14 Tagen in Japan. Und das waren ungefähr so 250, 270 Kilometer.
Ja, aber dann hätten wir ja doch ganz easy eigentlich eine Wanderung machen können in Hokkaido, oder?
Ja, aber es ist wirklich richtig viel.
Ja, es ist wirklich viel.
Also in so kurzer Zeit, wir sind fast jeden Tag halt irgendwie fast 20 Kilometer
durch die
Orte gelaufen.
Ja.
Und das ist dadurch...
Unser Kind ist auch mitgelaufen, ist auch ganz viel gelaufen.
Das ist auch total krass. Ne? Also deswegen, wir sind da angekommen in Fujisan und sind da auf diese Pagode, waren dann da auch essen und wir lassen uns auch mal treiben. Manchmal sagen wir einfach, komm, wir gehen hier rein, schauen dann vielleicht auch mal...
Manchmal gehen wir auch wieder raus.
Manchmal gehen wir auch wieder raus. Gefällt uns nicht, sieht nicht gut aus. Gibt es nicht auf der Karte. Weil viele hören ja diesen Podcast, die auf unseren Gruppenreisen schon mal dabei gewesen sind. Und das ist so interessant, weil ich ja vorher in Costa Rica war, wie anders so eine Reise ist im Vergleich zu so einer Gruppenreise. Unsere Gruppenreisen sind wahnsinnig voll getaktet, wahnsinnig viel Programm in sehr, sehr kurzer Zeit, weil wir natürlich irgendwie das Beste aus so einer Reise rausholen wollen. Und wenn wir,
aber so sind wir auch früher ohne Kind gereist.
Und so, ja, genau. So, und wenn wir jetzt unterwegs sind, dann lassen wir uns so krass treiben. Aber nur durch dieses Treiben können wir später, das ist das Interessante, solche Reisen, solche Gruppenreisen anbieten, weil wir so viel erleben, sehen und sagen können, okay, das ist wirklich gut, das ist nicht so gut. Und halt eben das so zusammenstellen.
Gibt es etwa eine Japan-Reise?
Nein.
Wolltest du jetzt auf gar keinen Fall sagen.
Also auch, es mag sich jetzt alles so negativ an. Das finde ich auch gar nicht so, das ist nicht so negativ, wie es sich anhört. Aber es ist halt eben nicht das, was ich so. Die Natur ist eine andere.
Naja, also wie gesagt, Hokkaido und die Natur Japans ist schon sehr.
Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Also das, was wir da jetzt so gesehen haben, das ist nicht das, was wir so, wofür unsere Reisen halt eben stehen.
Absolut.
Also ich könnte jetzt keine Reise da hinmachen. Und es ist auch nicht so komplex, das zu machen.
Wobei ja, also ich muss sagen, man unterschätzt das. Ich habe ja Bären-Safari schon angesprochen. Und ich bin ja auch, als wir das letzte Mal in Japan waren, habe ich zum Beispiel, da waren wir wandern, da haben wir auch ein Flughörnchen uns angeschaut. Ich bin ja auch geritten. Ich habe so einen Ausritt durch die Wälder gemacht und habe Schwarzbärenspuren gesehen, also Krallen, relativ frische Spuren an einem Baum. Also das ist schon auch alles sehr wild. Und darauf möchte ich auch gerade hinaus so ein bisschen. Erinnerst du dich? Und das ist tatsächlich gerade ja auch überall in den Nachrichten, dass Touristen von Bären angegriffen werden in Japan.
Letzte Woche jemand getötet.
Getötet sogar, ui. Da waren auch überall Schilder dann am Mount Fuji, dass man bitte aufpassen soll. Vor allen Dingen, weil da ja auch viele Wanderwege starten an den Pagoden. Also man muss ja nicht ganz touristisch nur, wie wir es jetzt gemacht haben, sich die Pagode anschauen. Man kann da auch wirklich toll wandern gehen überall. Muss aber aufpassen, weil es da Bären gibt. Und irgendwie fand ich das cool, so diesen Reminder. Und ich weiß auch, am nächsten Tag hatten wir richtig gutes Wetter. Am ersten Tag war es ja echt moody, regnerisch und am nächsten Tag war gutes Wetter. Der Mount Fuji war trotzdem noch in den Wolken gehüllt. Aber wir haben dann auch ganz soft Adventure. Nein, wir sind mit einer kleinen Gondel einen kleinen Berg hochgefahren. Und von da hatte man so eine Aussicht auf die ganze Seenlandschaft und die Hügellandschaft am Mount Fuji. Und das fand ich schon schön.
Ja, das war auch ein toller Ausblick und die Vulkanspitze hat sich ganz kurz gezeigt.
Genau, also der Mount Fuji ist ja ein Vulkan, ein Pyramidenkegel förmig nach oben Und die ganz oberste Spitze war kurz zu sehen. Dann war da nochmal so eine Wolke drum geschwungen und dann hat man wieder ein Band gesehen und dann war er verschwunden in den Wolken.
Genau.
Und das war schon auch cool. Und genau in dem Moment waren wir oben auf dem Berg auf dieser Aussichtsplattform und konnten zugucken, wie das passiert ist. Sind runter, wollten noch ein paar Bilder, aber dann war er schon wieder weg. Und es war wirklich auch so krass. Uns war das gar nicht bewusst, was für ein Glück wir vor 8 Jahren hatten. Da war er prall vor uns zu sehen, als wir Kajaken waren. Wie selten man den sieht.
Ich glaube,
80 Tage im Jahr.
80 Tage, 80
Tage. Es war nämlich so krass, dass sogar Shopbesitzer oder Verkäufer sind aus den Läden rausgekommen und haben Bilder gemacht. Und dabei war er gar nicht krass zu sehen. Also da hat man dann nochmal so gemerkt. Und ich habe dann nochmal so eine Dankbarkeit gespürt, für dass wir den schon so sehen durften vor 8 Jahren.
Ja, ja. Ja, es ist einem auch nicht so ganz
ja,
bewusst.
Nee, gewesen. Jetzt ist mir das sehr bewusst geworden. Ja, wir haben 2 Tage da verbracht.
Genau. Also einen vollen Tag und
zwei Reisetage.
Zwei halbe
genau.
Tage. Ne?
Reicht auch mit dem, was wir gemacht haben. Sind von da, war mir auch nicht so bewusst, mussten eigentlich denselben Weg wieder zurück nach Tokio fahren, um dann den Shinkansen nach Kyoto zu nehmen. Es gibt auch Busse, die an eine andere Shinkansen-Station fahren, hier und da. Aber die waren tatsächlich ausverkauft, die konnte man nicht spontan buchen. Den Zug, das ging einfacher. Und dann sind wir das erste Mal Shinkansen gefahren. Und wir haben, wie gesagt, nichts vorgebucht, haben auch noch nicht mal Plätze reserviert, weil wir uns alles nicht sicher waren, sind einfach rein. Und ich dachte auch so, naja, gut, ich habe vorher gefragt, so, es gibt 2 Waggons ohne Sitzplatzreservierung. Ich hatte wirklich so ein bisschen, da muss ich echt mal sagen, Schande über mein Haupt. Ich hatte so ein bisschen so eine ganz andere, also ich dachte irgendwie, der Shinkansen ist einfach so schon einfach touristisch und da wird es ja Platz geben. Also irgendwie war das total naiv und ignorant von mir, dass der Shinkansen natürlich von den Einheimischen tagtäglich genutzt wird, standardmäßig zwischen den Großstädten hin und her fährt wie unser ICE und einfach fucking proppenvoll ist. Und ich weiß noch, auch zu einer random Uhrzeit, ich glaube, es war 14 Uhr mittags oder so, wir steigen da ein und ich so ganz, also ich ganz entspannt, ja gut, da wird es ja Plätze geben, dann setzen wir uns einfach hin, wir steigen ein. Es war proppenvoll, wir mit einem Kind und ich nur so.
Es gab genau 2 Plätze.
Na warte, ich so, fuck, hätten wir doch mal was reserviert. Ich kam mir richtig blöd und naiv vor. Und dann waren da 2 Plätze frei, direkt in der ersten Reihe, aber nicht nebeneinander. Und dann haben die uns gesehen und sind extra für uns aufgestanden, sodass wir nebeneinander sitzen konnten. Aber das war ein Learning. Also die nächsten Male haben wir dann ein Sitzplatz reserviert. Wobei, wir sind ja dann nur noch einmal gefahren.
Ja.
Nee, zweimal.
Nee, wir haben dann, genau, wir haben auf dem Rückweg haben wir dann Plätze reserviert, einfach mal um die andere Klasse so gesehen zu testen. Und da ist auch ein kleiner Unterschied.
Also ja, man hat nochmal mehr Platz.
Großer Unterschied, finde ich.
Ja, nicht so ein Gewusel.
Das hat auch mehr gekostet.
Ja.
Aber das ist auch richtig krass. Ich meine, ich will hier, ich mache das Fass jetzt nicht hier auf. Wir alle wissen, wie es um die Deutsche Bahn steht. Aber dieser Shinkansen, erstens hat er ein eigenes Streckennetz, weshalb er so pünktlich ist. Also unser ICE fährt ja auf dem ganz normalen Schienen. Ab und zu gibt es mal eine Sonderschiene, aber wenn da ein Güterzug ist oder ein Regionalzug und der irgendwie verspätet ist oder ein Problem hat, dann ist natürlich halt alles verspätet. Das ist in Japan nicht der Fall, weil halt eben dieser komplette Shinkansen ein eigenes Zugnetz hat, immer seine eigenen Schienen. Aber worauf ich hinaus möchte, die Taktung finde ich total.
Ich dachte, der fährt
irre.
Alle 2-3 Stunden, der fährt alle 2 Minuten.
Ich glaube, die engste Taktung ist 6 Minuten.
Also nee, aber da war ich weiß, dass ich auf dem einen Gleis gewartet habe, da fuhr der erste, dann kam 4 Minuten der nächste und
ja,
auf dem anderen
ja,
sind auch schon wieder 3 abgefahren,
ja,
du meinst von derselben Strecke.
Ja, wenn du jetzt von Kyoto nach Osaka
Wahnsinn.
Möchtest, dann kannst du tatsächlich alle 2-3 Minuten halt einen Zug nehmen,
das ist
die Taktung, sagen wir mal, von irgendwie Nordjapan nach Südjapan oder was auch immer oder Tokio,
von
Kyoto,
Strecken,
so Langstrecke. Da ist die engste Taktung 6 Minuten.
Ja, und
im
deshalb muss man auch, finde ich,
fahren tausende Menschen
hin und her. Ja.
Das
und
ist
deshalb
total
ist es aber auch möglich, spontan zu fahren. Also das ist wirklich cool. Man ist nämlich nicht wie hier dann so, okay, der nächste Zug nach Köln fährt dann in 2 Stunden?
Naja, ja, okay. Auch in Deutschland.
Ja, so schlimm
halt
ist das auch nicht.
40, ich muss zugeben.
Aber eine Stunde zu 6 Minuten ist ein Riesenunterschied. Und das fand ich schon sehr cool. Also
das war irre. Und also du hast ja gesagt, ne, der Zug war proppevoll. 2 Plätze in der ersten Reihe, aber nicht nebeneinander, sondern der eine auf der einen Seite und der andere auf der anderen Seite. Und da muss ich sagen, sehr, sehr höflich.
Ja.
Die Japaner, die haben gesehen, dass wir natürlich zusammengehören und da waren 2 Plätze und die haben sich umgesetzt, damit wir zusammensitzen können. Und das war super nett.
Das war sehr nett.
Und die waren auch offener, finde ich, als der normale Japaner. Ich fand die sehr, sehr.
Ja.
Die mussten ja noch so ein bisschen so die ganzen Sachen hin und her schieben und so. Und das war alles total höflich und total nett.
Ja,
und irgendwie offener hatte ich das Gefühl. Also, das war also total nett. Und genau, dann sind wir mit diesen Zug in einem Affentempo
nach Kyoto.
Nach Kyoto gefahren. Und
ich muss sagen, Kyoto ist meine Lieblingsstadt. Also nach Kyoto würde ich sofort wieder. Ich mag Kyoto total gerne.
Jede Stadt hat seinen eigenen Vibe.
Und Kyoto, damit vibe ich. Also das, ich finde einfach, Kyoto ist irgendwie so möchte ich nicht sagen, aber es ist wie Tokio in kompakt. Ich finde die Sehenswürdigkeiten verteilen sich da auch sehr in Norden, Osten, Westen und so weiter.
Viel weiter verteilt.
Aber so das Hauptzentrum ist so an einer Stelle. Und ja. In Tokio habe ich das Gefühl, das sind so mehrere Stellen.
Ja.
Und vor allen Dingen ist Kyoto aber sehr in die Berge eingebettet. Und man guckt nicht irgendwie ewig lang auf Beton, sondern eigentlich am Ende jeder Hauptstraße guckt man auf einen grünen Hügel. Das finde ich total angenehm. Ja. Und eigentlich die Hauptattraktion, dieser eine Schrein, das ist auch so ein ganz bekanntes Bild, wo man hochläuft und man hat eine Pagode im Hintergrund und dann die Stadt von oben und dann im Hintergrund die Berge. Das ist fußläufig erreichbar vom Stadtzentrum. Also man kann da viel auch zu Fuß entdecken. Man muss zum Beispiel natürlich für diesen ganz bekannten Schrein mit den 1000 Toren, da muss man schon mit der U-Bahn genau hinfahren. Oder für den ganz bekannten Bambuswald auch. Aber ansonsten lässt sich da auch sehr viel zu Fuß entdecken. Und irgendwie ist das so eine ganz entspannte Atmosphäre da, finde ich.
Ja, absolut. Also hier zwei Fun Facts zu Kyoto. Line ist aufgefallen.
Das wollte ich gerade auch erzählen.
Kyoto und Tokio die gleichen Buchstaben haben, nur eine andere Reihenfolge.
Auf Englisch.
Ist mir bis dahin auch nicht.
Mir auch noch nicht. Ich bin, wie alt sind wir, Sebastian? 37?
Zu alt.
Ja. Ist euch das schon aufgefallen? Kyoto und Tokio?
Aufgefallen?
Dieselben Buchstaben, nur anders gewürfelt.
Wow. Okay, krass. Cool. Und das zweite ist, wusstest du das?
Jetzt kommt.
Wir waren beim Inari-Schrein. Und Inari-Schrein ist diese Sehenswürdigkeit, wo diese vielen, vielen Tore, diese roten,
das eine ist ja der Schrein und das andere sind diese ganzen Tore, ja. Dieser.
Weißt du, was das ist?
Wie was das ist?
Ja, was da draufsteht.
Nee, aber das wurde nicht jedes Tor gespendet, irgendwie sowas?
Ja, das weiß ich. Das sind Namen von Privatpersonen und Unternehmen, die da drauf geschrieben sind. Also das ist, deshalb sind da so viele.
Weil das wusste ich.
Fand ich voll interessant. Und das ist ja eigentlich so diese Sehenswürdigkeit, was die Leute fotografieren, diese vielen, vielen Tore. Und das sind einfach nur Unternehmensspenden.
Ja, aber es ist ja, trotzdem wirklich sehenswert. Da ist nichts Philosophisches, steht da.
Ja,
drauf,
also
die Spender.
Nichts Göttliches oder sonst irgendwas. Einfach nur Unternehmensspenden oder Spenden. Das fand ich sehr, sehr interessant, weil das ist ja auch einfach voll, weil du läufst durch Kyoto und Kyoto ist eine sehr, sehr entspannte Stadt im Vergleich zu.
Naja, nee, du warst ja an dem einen Tag nicht mit bei diesem Hauptschrein da oben. Also das ist voll, also so voll. Das war der vollste Ort in ganz Japan.
Ja, darauf wollte ich ja hinaus. Also aber wenn du in der Stadt unterwegs bist, ist es ja relativ entspannt.
Ja, und dann bündelt sich das alles an diesen paar Schreinen.
Die Straßen sind weit und so. Und dann kommst du da bei diesem Inari-Schrein raus und denkst du so, ach, hier sind die alle.
Ja, oder in den anderen.
So, und da ist ja, diese ganzen Schreine sind ja so quasi, in dieser Altstadtgegend sind ja dann alles so gebündelt. Ne? Du hast einmal den Inari-Schrein und dann hast du halt eben die Altstadt. Und da sind alle Menschen.
Ja, das ist sehr touristisch. Und das Witzige ist auch, die laufen ja dann auch alle in der traditionellen Kleidung rum.
Okay.
Die Touristen,
ja, okay.
Nicht
können
die Einheimischen.
Können wir darüber sprechen? Bitte. Also
mir, ist schon ein bisschen albern, ne? Wenn so.
Sorry, also
westliche.
Warum fliegt man als Tourist nach
Naja, es ist das Bild. Es ist am Ende unsere Branche. Instagram, man möchte ein Bild für Instagram in dieser traditionellen Kleidung, an diesem Schrein, dem roten Gate. Dafür fliegt man dahin.
Also wenn ich jetzt in Japan bin und Freunde habe und die mich zu sich nach Hause einladen und sehr traditionell leben und dann ich bei den Eltern bin und die halt irgendwie was Traditionelles machen und mich dann einladen und sagen, hey, kannst du dafür oder möchtest du dafür halt hier so ein Kimono tragen? Dann mache ich das. Zum Respekt der Menschen und weil sich das da so gehört und dann laufe ich damit rum. Okay. Also, aber ich fliege nicht nach Kyoto, gehe in einen Laden rein, miete mir ein Kimono, um dann ein Bild zu machen. Das mache ich nirgendwo auf der Welt. Also, das ist meiner Meinung nach so albern.
Ja, aber das ist doch die Tourismusbranche. Also, ich weiß nicht, also ich finde es ja auch, es ist doch, dreh den Spieß doch mal um. Die Leute fliegen nach Südafrika, gehen in den Krüger und wollen eigentlich nur die Big Five. Dabei gibt es so viel mehr. Also ist doch. Oder die fliegen auf den afrikanischen Kontinent und fragen, wo der Tiger ist.
Ja, aber das ist, ich schaue mir was an. Ich komme, um was zu sehen und schaue mir genau das an, was ich sehen wollte. Aber ich nehme mich ja einer Kultur irgendwie an.
Ja, aber ich glaube, da geht es wirklich um dieses Bild.
Ja, aber also ich weiß nicht.
Die wollen
also
halt dieses Foto machen, genau.
Sorry, meine Meinung nach.
Ja, ich finde es völlig auch albern.
Völlig albern. Da laufen ganz viele westliche Menschen.
Nee, aber auch Japaner. Also auch Japaner machen das. Habe ich auch ein paar gesehen.
Ja, habe ich auch ein paar gesehen. Und man erkennt schon, wann eine Geisha ist. Und
das
wann,
erkennt man. Das sieht ganz anders
genau.
aus. Ja.
Und wann wer sich ein Kimono, also so ein Ding ausgeliehen hat.
Ja.
Und trotzdem, wenn man mal eine Geisha sieht, dann hält man ihr das Handy nicht ins Gesicht.
Ja, das haben wir auch ein paar Mal beobachtet. Das. Aber wir wollen hier nicht nur so negativ. Also ich muss sagen, Kyoto mag ich total gerne. Wir haben Kyoto auch sehr lecker gegessen. Ich fand es tatsächlich ein bisschen schwierig, unser Avocado-Toast und einen guten Flat White zum Morgen zu finden. In Kyoto haben wir das beim Scobas-Café gefunden. In Tokio am letzten Tag beim Woodbury-Café. Und in Osaka haben wir jetzt so halbwegs gut bei Blue Bottle gegessen. Das ist eine Kette. Naja, aber Kyoto, ich mag Kyoto. Also wenn du mir sagen würdest, du musst morgen nach Kyoto fliegen, würde ich das machen. Finde ich mag die Stadt. Da habe ich auch noch echt einiges abgespeichert, was ich mir angucken möchte. Wir haben da auch vor allen Dingen das beste Tonkatsu meines Lebens gegessen. Tonkatsu
tatsächlich
ist eine Art Schnitzel, ein Pork Cutlet nennt man das da. Frittierte Schweinelende, ist das Lende? Cutlet? Oh mein Gott. Aber, das wollen wir auch gleich mal hier klarstellen, man muss Schlange stehen. Immer Schlange stehen. Schlange stehen, Schlange stehen, Schlange stehen.
Ich habe mich in Tokio auf dem Rückflug mit jemandem unterhalten. Ich so, hey. Wir standen bei Starbucks an der Schlange. Ich so, endlich hat das Schlange stehen ein Ende. Er so, der Typ so, for fuck's sake, I cannot stand in the queue. We Brits, we love to stand in the queue. But this is over the top. I stood for 2 hours in the queue at the Dream World.
Du machst gerade den südafrikanischen.
Okay, sorry, ja, ich kann, also, ja, aber ey, das war so.
Also, das ist wirklich hardcore. Also, jegliches Restaurant, was ein bisschen besser gerankt ist, und da auch werden wir auch einen guten Tipp geben bei unserer nächsten Folge, muss man Schlange stehen.
Ja.
Also, wir haben auch über 30 Minuten Schlange gestanden zum Frühstücken. Mittagessen, Abendessen, egal wo. Ich weiß noch jetzt, wo du das sagst, da beim Flug zurück nach Hause. Ich wollte noch schnell in den 7-Eleven am Flughafen und unserer kleinen Ananas holen. Bin mit der Kleinen hin. Du bist in die andere Richtung was holen. Und dann war da so eine Queue. Also mit Queue-Management. Eine richtige Schlange. Und ich so, wie, jetzt, um hier in einem 7-Eleven schnell eine Kleinigkeit zu holen? Okay, nee, dann nicht. Das war wirklich
also
crazy.
Ich muss überall Schlange stehen. Genau, wir haben viele Namen in dieser Folge jetzt, ehrlich gesagt, nicht genannt von den Restaurants, weil sie halt eben japanisch halt eben sind und wir es halt eben uns auch einfach nicht.
Aber einen Namen müsst ihr euch merken, der ist auch gehypt und ich finde es auch berechtigt und er ist günstig und wirklich lecker, weil ich mag eigentlich diese Art von Ramen gar nicht so gerne. Aber Inari.
Ichiban.
Wie ist das? Ach so, Inari war der Schrein. Entschuldigt. Ichiban, ja, Ichiban.
Ja.
Oh, göttlich.
Ja,
auch mit Schlange stehen natürlich.
Ist
aber
sehr, sehr gehypte Kette. In ganz Japan findet man die. Man findet auch 24-7-Läden dazu. Also manchmal,
ach,
haben,
echt,
die, manchmal haben die 24 Stunden auf.
Würde ich jetzt sofort nehmen bei dem Wetter hier.
Das Konzept ist eigentlich ziemlich geil und auch sehr japanisch. Man kann ohne zu reden bestellen und alles so.
Ja, man sitzt an seiner Boot so ein bisschen.
Und so einen kleinen, ja.
Ist schon witzig.
Ja, das war sehr,
super
sehr
lecker. Ja, Kyoto hatten wir. Ich hätte fast gerne mehr Zeit in Kyoto verbracht, weil ich es da einfach wirklich total schön finde, auch den Foodmarkt. Und ach, es war einfach, ich mag Kyoto.
Im Nachhinein hätten wir vielleicht einfach Osaka skippen können. Und
da wollte ich jetzt hinaus. Wir sind dann von Kyoto über Nara nach Osaka. Wir wollten Nara nochmal machen, weil unsere kleine Tiere liebt. Wir hier bei uns im Dorf auch Rehe haben und sie das immer ganz interessiert beobachtet. Und wir die Rehe da mal zeigen wollten und wir das auch ehrlich gesagt nicht, und das sage ich jetzt gleich so hardcore, nicht so schlimm in Erinnerung hatten. Man kann von Kyoto total easy mit der U-Bahn, auch da gibt es wieder Express-Versionen.
Also man kann innerhalb von 5 Minuten von Kyoto nach Osaka mit dem Shinkansen fahren, oder?
Oder, so wie wir über Nara, 2 Stunden, aber macht ja nichts. Wir sind von Kyoto mit der U-Bahn nach Nara, auch ohne Umsteigen, das war easy peasy.
Zum Nara Park übrigens.
Zum Nara Park. Und da begegnen einem sofort die Rehe. Und ich habe das mal wieder nicht so touristisch in Erinnerung mit so vielen Menschen. Ich habe auch nicht so viele Tiere in Erinnerung. Ich habe auch vor allen Dingen nicht so viele mutierte, behinderte, verletzte Tiere in Erinnerung. Ich habe auch nicht in Erinnerung, dass so respektlos mit den Tieren umgegangen wurde vor 8 Jahren. Also was wir da gesehen haben, war nicht schön. Ich kann das nicht mehr empfehlen. Vor allen Dingen, ich meine, wir sind auch einfach in den letzten 8 Jahren moralisch, ethisch, tierschutzrechtlich sehr gewachsen. Wir sind jetzt Ranger, wir bieten Reisen mit Tierfokus an, wir spenden an Tierschutzorganisationen. Und das, was man da Nara sieht heutzutage, ist nicht unterstützenswert, finde ich.
Kann ich so unterschreiben. Ich fand das wirklich schrecklich.
Ja. Also man kann da Futter für die Tiere kaufen.
Ich verstehe, dass es süß ist, ein Bild von sich zu haben, wie man Reh mit so trocken.
Die haben so, wie Reispapier sieht das
genau
aus, ein bisschen, ja.
Wie nennt sich das in der Kirche?
Oder Obladen.
Obladen,
ja.
Ne? Also so, solche Dinger. Ich verstehe das. Und
wir haben
wie
ja
Nine
auch
gesagt
solche Bilder
hat, wir haben auch solche
vor
Bilder
8 Jahren.
Ja, deswegen, also who are we to judge? Also wir mussten es halt eben auch lernen, auf harte Art und Weise. Wir sind nicht perfekt. Aber wir können euch jetzt einfach sagen, es lohnt sich nicht. Also die Enttäuschung ist viel größer, finde ich, wenn man es macht, als dass man sagt, oh, wie toll, auch mit Kindern. So, und mit Kindern, jetzt noch das Nächste, ist es auch gefährlich.
Ja.
Diese Tiere sind so koordiniert, konditioniert, von Menschen gefüttert zu werden, dass sie erstens selber nicht mehr nach Futter suchen und zweitens die ganze Zeit auf Futter erwarten. Wenn du jetzt dahin gehst, wie wir, nach dem Motto, ich schaue mir hier nur Tiere an, dann kann es halt einfach passieren, dass so ein Reh oder Hirsch zu dir kommt und dich headbuttet, also ne, mit dem Kopf dich schlägt.
Oder
deshalb
tritt.
Oder tritt. Oder beißt. Oder hinterher rennt. Deshalb haben auch fast alle Hirsche kein Geweih mehr. Mhm. Nicht, weil es abgefallen ist, sondern weil es
abgesägt
ist.
Man hat das ganz klar gesehen.
Ist.
Zuerst dachten wir, nach dem dritten Hirsch ohne Geweih und so gerade abgeschnitten, war uns klar, okay, das wird hier abgeschnitten. Ich glaube, wir haben 2, 3 Hirsche mit ausgewachsenem Geweih gesehen. Wir waren auch zur Brunstzeit da. Es stehen auch überall Warnschilder, dass man vor allen Dingen vor den männlichen Hirschen Acht nehmen soll. Und ja, bitte, es gibt es einfach. Man muss es nicht sehen. Man kann hier Wildtiere beobachten und Rehe, wenn man sich früh in den Morgenstunden oder zur späten Dämmerung. Natürlich kommen die nicht so nah, natürlich. Dann gibt es Tierparks, auch eine andere Story, aber das ist, glaube ich, alles noch tierfreundlicher als das, was in Nara
also
passiert.
Nina hat ja gesagt, also mutiert, das ist das eine, die Population ist mittlerweile einfach zu groß bzw. zu klein. Die Diversität innerhalb der Population. Und dann halt eben Verletzte. Ne? Also ich glaube wirklich, jedes dritte Tier hat gehumpelt, weil es halt irgendwie von einem Auto irgendwann mal angefahren worden
Bestimmt,
ist. Das war Das war traurig, schrecklich traurig zu beobachten. Deswegen, also wir sind da rein und wir sind raus.
Ja, wir waren nicht lange da. Unsere Tochter hat 2, 3 Tiere sich angeschaut und dann sind wir auch schon wieder weitergefahren. Das hat echt super geklappt. Wir sind dann von Nara wieder auf direktem Wege, wusste ich, habe ich auch, haben wir nur spontan geguckt, aber hat geklappt, nach Osaka zu unserem Hotel. War uns auch nicht so ganz bewusst. Wir waren mitten im Geschehen von Osaka.
Also ich habe schon recherchiert, was so die beste Gegend ist.
Und ja, ja, das, so ich weiß, wir haben das diskutiert hier und haben uns die Hotels verglichen und haben gesagt, das ist am besten, weil hier ist am meisten los. Aber dass das, wir waren ja noch nicht in Osaka, so ein Wirrwarr an Schildern und Lichtern und, also der Times Square ist ja nichts dagegen. Nee. Es war krass. Also ich habe erstmal geschluckt, als wir da angekommen sind.
Es ist halt einfach so, für so ein Kind ist das natürlich Impression. Und die hat immer hochgeschaut und LED Heaven.
Oh ja, und dann sind da auch ganz viele so Figuren, riesige Menschen, Kühe, das, was man essen kann, weiß ich nicht. Crazy. Wir sind auch erst am späten Nachmittag angekommen, haben uns dann eigentlich nur noch was zu Abendessen gesucht, sind in einen Sushi Laufband-Restaurant, hatten ganz viel Spaß mit unserer Kleinen, sind ins Bett und am nächsten Tag haben wir uns in Osaka erstmal eine Übersicht verschafft und sind auf das Umeda Sky Building hoch. Ey, weißt du noch, wir haben den falschen Ausgang genommen aus der U-Bahn-Station, haben eine Stunde gebraucht, um dann zum, zu diesem Ort zu kommen, statt 15 Minuten. Also wirklich so, das war wirklich, wir haben genau die falsche Richtung genommen und mussten dann außenrum wieder irgendwie anders laufen. Naja.
Aber das Schöne ist ja, dass wir ja keinen Stress hatten.
Nee, wir hatten keinen Stress. Wir haben dafür einen richtig geilen Donutladen entdeckt, uns 2 Donuts geholt und dann nochmal 2, weil die so gut waren. Dann sind wir auf den Tower hoch und das fand ich schon beeindruckend, auch mit diesen Rolltreppen. Vielleicht kennt der eine oder andere das, dass dieses Gebäude, was echt fancy gebaut wurde mit 2 Towern, und die sind oben über die Plattform verbunden. Und dann geht auch hin und her, gehen 2 Rolltreppen. Und dann hat man auf der Rolltreppe alleine schon einen wahnsinnigen Ausblick. Das war wirklich cool, fand ich. Wir sind auch mit Kinderwagen hochgekommen. Da kann man natürlich nicht die Rolltreppe nehmen, sondern nimmt den Aufzug. Und dann haben wir uns einfach abgewechselt. Sebastian ist hoch über die Rolltreppe, ich runter. Und das war schon cool. Also das zu sehen. Dann sind wir zurück ins Hotel und haben dann aber ehrlicherweise entschieden, Osaka ist nicht unser Ding. Wir fahren einen Tag früher nach Hause.
Ja, also aber
nach Hause ist Quatsch, nach Tokio zurück.
Das hat 2 Gründe.
Ja.
Osaka ist nicht unser Ding, das ist das eine, aber das ist nicht weiter schlimm. Es gibt noch ein bisschen was zu beobachten. Aber unser Flug geht übermorgen und die Reise zurück, haben wir dann auch festgestellt, dauert dann am Ende doch einen ganzen Tag. Also einen halben Tag, aber so mit hin zum Bahnhof und vom Bahnhof dann ins Hotel. Das zieht sich. Man braucht halt vor Ort auch noch ein bisschen Zeit. Und deswegen haben wir gesagt, komm, wir lassen die Nacht, die wir schon bezahlt haben, in Osaka verfallen, buchen nochmal ein extra Hotel in Tokio und fahren dann am nächsten Tag zurück nach Tokio und lassen uns auch einen Tag treiben. Und das haben wir dann tatsächlich auch einfach so gemacht. Wir sind spontan dann zur Shin Osaka, das ist der Hauptbahnhof.
Und da haben wir diesmal auch einen Platz reserviert in dem Green Car.
Genau, genau. Und dann haben wir, weil wir halt eben ganz großer Tipp in dem Falle in der nächsten Folge zum Thema Reisen mit Gepäck in Japan, fällt mir jetzt in dem Moment ein, lohnt sich wirklich in der nächsten Folge
das Gepäcktransfer,
einzuschalten, weil das echt ein Gamechanger gewesen ist. Aber auf jeden Fall hatten wir viel Gepäck dabei. Und
ich glaube, für den Green Familie Car, hatten wir gar nicht so viel dabei.
Ja, aber haben wir diesen Green Car gebucht. Das heißt, wir haben da 2 richtig breite, komfortable Sessel gehabt mit ganz, ganz viel Platz und sind dann sehr komfortabel einmal quer durch Japan, kann man ja schon fast sagen. Das sind ja 4 Kilometer.
Durch die Hauptinsel Japans, genau, ja.
Gefahren nach Tokio, sind dann in unser Hotel. Und das war wirklich total super, total entspannt in der Nähe von den Roppongi Hills. Haben dann noch einen ganzen Tag und so ein bisschen treiben lassen, ohne großen Plan. Lina hat ja Woodbury gerade erwähnt, wo wir sehr, sehr gut gefrühstückt haben.
Och, köstlich
war dann
das.
Da rund um da Shibuya und Roppongi ein bisschen rumgelaufen. And that's it.
Ja.
Und dann sind wir auch mit der Bahn wieder zurück nach Narita zum Flughafen.
Haben diesmal nicht den Narita Express, sondern eine andere Expresslinie genommen?
Es gibt 3 Expresslinien, die dahin fahren, genau.
Ich meine 2.
Oder 2.
Ja.
Und Das war total super. Also es war echt ein sehr, sehr entspanntes Ende. Und muss auch sagen, der Rückflug war auch wahnsinnig entspannt. Wir sind ja hin, sind wir in der Economy, hin zurück sind wir in der Economy Comfort und hin sind wir in der Premium Eco von KLM.
Das sind ja zwei
unterschiedliche.
Die Sitze waren deutlich größer
waren deutlich
und das
größer.
Essen war auch besser. Ja.
Ja, aber der Rückflug war halt auch in der Economy Comfort total
entspannt.
Total okay.
Ja, unsere Kleine macht einfach echt toll mit. Aber dazu nochmal eine Sonderfolge.
Genau, der so toll mitgemacht. Ja, und dann sind wir seit letzter Woche wieder zurück. Und auch wenn ich am Anfang gesagt habe, nee, auf gar keinen Fall, erstmal zurück nach Japan. Ich bin auch wirklich immer noch da. Also erstmal brauche ich es erstmal nicht.
Wir haben aber
es war, und es ist ja auch okay, es war eine coole Reise. Es,
total.
Hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich habe gestern
das Fotobuch fertig gemacht.
Ich habe jetzt zwei, drei Tage daran gearbeitet. Oder zwei, drei Nächte daran gearbeitet. Und das ist, wenn man sich das anschaut, eine richtig schöne Reise gewesen. Es hat so viel Spaß mit euch gemacht.
Ja.
Es hat so viel Spaß mit euch gemacht. Nichtsdestotrotz, ich freue mich, dass wir nächste Woche nach Südafrika fliegen. Und das ist mein Herzensland. In diese Natur da draußen. Safari im Busch sein. Aufs Meer schauen. Wale beobachten. Da.
Da ziehe ich
Energie raus. Japan hat mich einfach so ein bisschen Energie gesaugt.
Es ist viel.
Ja.
Nichtsdestotrotz finde ich, das ist schon so ein Bucketlist-Land,
ja,
weil es einfach
völlig anders ist.
Es ist ein völlig anderes, also ganz anders, als wir hier leben.
Ja, so und jetzt mal so kostentechnisch.
War in
so,
Ordnung.
Zum Abschluss.
Ja.
Ne? Also wir sprechen jetzt eine Stunde 16. Kostentechnisch fand ich es tatsächlich in Ordnung. Letztes Mal war es meiner Meinung nach deutlich teurer.
Ja,
hat damit
ja
zu tun, dass der Euro besser dasteht gegenüber dem Yen.
Deshalb sind ja jetzt, glaube ich, auch so viele Touristen
genau,
da.
Genau. Und es gibt neue Regelungen zum Thema Kyoto darf die Steuern für Touristen so krass erhöhen.
Es wird jetzt deutlich teurer die nächsten Jahre, Japan. Die Steuern werden höher. Ich habe aber auch davon gelesen, dass man so ein bisschen wie in Venedig eine Touristenabgabe pro Tag vielleicht zahlen muss. Visum. Ich habe so ein paar Sachen gelesen, was da so alles eingeführt werden soll, damit die Touristenzahlen gesenkt werden und der Tourismus sich nachhaltig entwickelt, was auch richtig und wichtig ist. Das muss man einfach so sagen. Es ist schon sehr überflutet.
Boah,
und gar nicht mal an Touristen aus Deutschland oder aus Europa, sondern ganz viele asiatische Touristen.
Viele Chinesen,
Inder. Die reisen ja genauso dahin.
Genau.
Also das ist wirklich
genau.
Ein Hotspot. Ja. Aber ich muss sagen, ich finde, man muss nicht, aber es ist schon cool, das mal erlebt zu haben, wirklich.
Ja, absolut. Also
es war aber auch, das wollte ich noch sagen, wenn ich richtig liege, und darüber haben wir ja schon gesprochen, es war das erste Mal nach sehr, sehr langer Zeit und nachdem wir so für uns das südliche Afrika eigentlich in unser Herz geschlossen haben, das erste Mal der asiatische Kontinent wieder für uns.
Ja, das stimmt. Stimmt, aber man kann einen Kontinent nicht über einen Kamm scheren.
Nein, das meine ich auch nicht, aber
für ein Land. Wie gesagt, Städtereisen ist nicht so 100% mehr mein Ding. Und,
aber weißt du noch, ich habe dir das gesagt. Bist du dir sicher, dass du die drei Städte hintereinander und wir nicht doch in die Alpen fahren
sollen? Ich wollte geiles Essen, habe ich bekommen. Ich muss allerdings auch sagen, dass ich nach 14 Tagen Japan mich auch sehr auf wieder kochen und zu Hause.
Und schönes deutsches Schwarzbrot mit Käse.
Auch gefreut habe. Und auch zwischendurch auch mal einen Burger gegessen habe, weil ich Abwechslung
Also das haben wir, aber wir haben einen richtig guten Burger gegessen.
Ja,
oh, war der gut.
Fuji. Ich wollte noch mal kurz zum Thema Geld drauf kommen, weil das interessiert ja viele. So, was heißt denn, es war nicht so teuer? Ich habe es nur grob überschlagen. Nur grob. Nicht alles. Aber ich bin der Meinung, wir haben so ungefähr 3.000 Euro für 14 Tage für uns drei ausgegeben.
Ohne Flüge. Aber man muss sagen, wir haben alles spontan. Wir hatten keinen Plan. Wir haben auch die Hotels relativ spät gebucht. Wir haben ein Hotel verfallen lassen. Wir haben, du hast es einmal kurz erwähnt, aber bist nicht mehr darauf eingegangen. Wir haben nicht den Japan Rail Pass
genau.
haben wir nicht besorgt. Einerseits, weil wir zu spät dran sind und einem das ja Papier geschickt wurde. Andererseits, weil die Preise so krass erhöht worden sind, dass es sich eigentlich nur lohnt, wenn man wirklich, ich glaube, mindestens 3 Wochen durch ganz Japan damit reist. Es sind ja auch viele Züge ausgeschlossen, vor allen Dingen auch der zum Mount Fuji. Das haben wir nicht gemacht. Wir haben wirklich nichts vorgebucht, auch nicht unbedingt auf Preise geachtet. Nee. Wir waren da essen, wo wir dachten, macht Sinn, machen wir, kaufen wir. Ich muss auch sagen, wir haben ja auch immer relativ westlich gefrühstückt und das war schon teuer. Ja. Die Frühstücke waren eigentlich das, was am meisten rausgehauen hat. Macht ja auch Sinn, dass das lokale Essen deutlich günstiger ist als das. Was hast du so schön mal gesagt? The traveler seeks what he is trying to avoid. Ja, wir haben dann doch unser Avocado-Brot und unseren Flat White gewollt am Morgen. Das war dann schon teuer. Das hat dann teilweise 50 Euro pro Frühstück gekostet für uns drei, was ich schon sehr viel finde.
Ja.
Und wir haben uns jeden Tag mein Gongcha geholt. Also das schlägt alles zu Buche. Also Gongcha ist Bubble Tea, eine Bubble Tea-Marke. Und dafür?
Ja, also ich fand es ehrlich gesagt,
Leute, also,
auch echt voll okay. Genau, also das war so mal so unser Gebrabbel zu Japan. Die nächste Folge ist ein bisschen strukturierter, also
genau,
bevor das jetzt kommt.
Thema mit Kind in Japan, da habe ich auch noch einiges zu sagen. Ist Japan wirklich kinderfreundlich oder nicht? Was sind unsere Tipps? Würden wir es nochmal machen? Wie haben wir das Gefühl gehabt, hat unsere Kleine das wahrgenommen? Wie war das jetzt mit einer 20 Monate alten Tochter zu reisen im Vergleich zu 6 Monate? Wie war das Fliegen, der Landstreckenflug? Da gehen wir so richtig konkret auf Eltern-Tatsachen ein.
Das ist im Off-the-Family-Podcast.
Das ist der Family-Podcast. Und dann machen wir noch eine Folge mit konkreten Tipps, wie man dann vielleicht doch ein bisschen Geld sparen kann, wie man sich ein bisschen vorher organisieren kann, um dann doch vielleicht nicht eine Stunde beim Umsteigen zu brauchen.
Und wie kann man komfortabel durch Japan reisen?
Ja, welche Apps kann man sich vorher schon mal runterladen? Wo findet man die wirklich guten Restaurants, wo die Locals drin sind?
Oh ja.
Oh ja. Vielleicht auch konkrete Tipps zu Restaurants und U-Bahn-Strecken und so weiter und so fort.
Genau.
Zum Mitschreiben dann.
Genau. Das kommt dann in einer anderen Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen oder Zuhören bis hierhin. Und passt auf euch auf. Viel Spaß in Japan, wenn ihr da hinreisen solltet.
Es gibt natürlich dann auch geupdatete Blogbeiträge auf unserer Webseite. Das Absolut. Kommt alles.
Das
wo
kommt
ihr
im
alles
Jahr 2030.
Das hängt immer ein bisschen an mir. Es tut mir leid. Ich habe noch so eine Liste an Beiträgen. Aber
wir
es
kommen
kommt
langsam
peu
wieder
peu.
In den Arbeitsalltag. Line findet langsam wieder zurück. Unsere Tochter ist so langsam morgens beschäftigt und ja.
Ja. Und wir haben aber auch wieder richtig viel Spaß. Wir haben ganz viele Ideen natürlich immer, aber.
Genau. Also, das war's für heute. Passt auf euch auf. Tschüss.
Bis bald.